Jesus, ich folge dir nach.
Wie kommst du denn da drauf?
Mir ist klar geworden, dass das mein Weg ist.
Nun hört's aber auf. Du weißt doch gar nicht, auf was du dich da überhaupt einlässt.
Das muss ich auch nicht.
Bist ganz schön naiv. Oder stehst du unter einem gruppendynamischen Zugzwang?
Ja. Du, mit Jesus an meiner Seite wird alles schöner und reicher.
Du gehst dir eine Beziehung ein, ohne zu wissen, wohin dich der Weg führt. Das ist wie ein Blindflug. Ich habe immer gedacht, du bist ein vernünftig denkender Mensch. Aber irgendwie...
Nein, ich folge nicht der Vernunft, sondern meiner inneren Stimme, Andreas.
Dann hört's aber auf. Du spinnst ja. Was ist mit deiner Freiheit, mit deinem Verstand, deiner Selbstbestimmung? Du bist doch fremdgesteuert. Ich dachte, du bist erwachsen.
Andreas, in Jesus ist die vollkommene Freiheit. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben.
Und die Einhaltung der Gebote? Immer du sollst. Du sollst nur den einen Gott anbeten. Dabei gibt es doch viel mehr Religionen, die auch alle ihr Heil versprechen. Du sollst Vater und Mutter ehren. Kennst du meine Eltern und was die mir als Kind angetan haben?
Ich weiß.
Du sollst den Sabbat heiligen. Und wann erledige ich meine Arbeit bei meinem 6-Tage-Job? Und über allen schwebt der Begriff Sünde. Wo ist jetzt die Freiheit? Was du machst, ist wie das Springen von einer Felsklippe in ein in Nebel gehülltes Tal. Du weißt nicht, wo und wie du landest.
Andreas, das habe ich mir von dir schon oft angehört. Ich weiß das. Aber weißt du, für mich ist es so, wenn du mit Jesus gehst, dann hast du das Leben. Das ist doch egal, wo du landest. Der Weg mit Jesus bedeutet, Licht und Salz zu sein. Er kümmert sich um dich, egal was bei dir los ist. Er weiß deinen Weg und er führt dich auf rechter Straße.
Und der Preis dafür? Er sagt ja auch,
glaubt nicht, dass ich gekommen bin, um der Welt Frieden zu bringen. Nein, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, um den Sohn gegen seinen Vater aufzubringen, die Tochter gegen ihre Mutter und die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Eure erbittertsten Feinde werdet ihr in der eigenen Familie finden. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Und wer seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer sich weigert, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer an seinem Leben hängt, wird es verlieren. Aber wer es für mich aufgibt, wird es finden.
Ich denke vom Ziel her. Und das ist ein vereintes Leben mit ihm.
Wolfram, das klingt ja fast wie eine Hochzeit.
Fast. Es ist eine innige Beziehung, wie wir sie uns nur schwer vorstellen können.
Und du glaubst daran, nur weil du es gelesen hast und einer inneren Stimme folgst?
Und du willst es nicht wagen, nur weil du es dir nicht vorstellen kannst und deinem Verstand folgst?
Stefan, Gemeinde, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich hier sonntags herkomme, dann freue ich mich, mit euch Gottesdienst feiern zu können. Ich möchte mich wohlfühlen. Ich möchte gerne kommen. Und ich freue mich schon, mich für die Woche ermutigen. Doch, jetzt mal ganz ehrlich, Stefan, das war doch vorhin ganz schön radikaler Bibeltext, den wir da gehört haben.
Ja.
Der war auch ganz schön deprimierend, fände ich. Und ich lese ihn euch nochmal vor, weil es sind sehr, sehr harte Worte. Es war Matthäus Kapitel 10, die Verse 34 bis 39, da steht, denkt ja nicht, dass ich gekommen bin, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bringe Streit zwischen einem Sohn und seinem Vater, einer Tochter und ihrer Mutter, einer Schwiegertochter und ihrer Schwiegermutter. Die engsten Verwandten eines Menschen werden dann zu seinen Feinden. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir folgt, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, wird es für mich und für mich einsetzt, wird es erhalten. Das ist schon heftig. Ich höre da ständig immer nur, wird es verlieren, gehört nicht zu mir. Also irgendwie ist das so komisch. Sag mir doch mal bitte irgendwas zu diesem Text, Stefan.
Klar, Peter, drum bin ich hier. Das sind schon schwierige Worte und ganz wichtig, dass wir die auch im Kontext, also im Zusammenhang einordnen. Wie hat Jesus das gemeint? Also wir haben das vorhin ja schon gesehen, Jesus hat die 12 Jünger gerade berufen und jetzt macht er ihnen klar, was es heißt, ihm nachzufolgen. Sie sollen wissen, was sie auf ihrem Weg erwartet. Peter, wenn du dich auf den Weg machst, zum Beispiel, du gehst gerne bergwandern, dann überlegst du auch vorher, was dich das kostet, was du brauchst, was du mitnimmst. Ja? Proviant, einen Rucksack, Wasser, Karten. Also du stellst dich ja auch drauf ein und läufst nicht blind drauf los. Das ist erstmal wichtig. Und nun, wenn wir in diese Zeit von damals reinschauen, die Juden warteten mit großer Sehnsucht auf ihren Erlöser, auf den Messias, den Befreier. Und für diese 12 Schüler von Jesus, die ihm also jetzt nachgefolgt sind, keimte eine ganz zarte Hoffnung auf, ihr Lehrer und Meister könnte der Messias sein. Wenn ihr diese Szene aus dem Film The Chosen nochmal vor Augen habt, diese leuchtenden Augen von Petrus und von den anderen, ist er das, auf den wir warten? Und dann in jüdischer Vorstellung, dann müsste eigentlich das Ende der Zeiten und damit auch schweres Leid und ein großer Krieg vor der Tür stehen. So haben sie die prophetischen Schriften aus dem Alten Testament gedeutet. Der Messias würde sie durchführen durch diese Zeit und dann wird eine große Friedenszeit anbrechen. Aber Jesus macht ihnen klar, dass das noch in einer fernen Zukunft liegt. Zunächst würden ihnen persönlich ganz andere Leiden bevorstehen. Und dann erinnert er sie an eine Stelle aus dem Alten Testament, nämlich dem Propheten Micha. Und die zitiert er sinngemäß. Und es ist ein bisschen gemein, dass es da nicht steht. Also Jesus hat nicht gesagt oder Matthäus hat nicht aufgeschrieben. Und Jesus zitiert Micha 7, Vers 6. Aber wenn man so ein bisschen zu Hause ist, im Alten Testament merkt man, das ist ein Zitat, eine Wiedergabe. Und dort heißt es, der Sohn verachtet den Vater, die Tochter widersetzt sich der Mutter, die Schwiegertochter ist wieder die Schwiegermutter und des Menschenfeindes sind seine eigenen Hausgenossen. Ich aber will auf den Herrn schauen und harren auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. Also der Prophet Micha beschreibt schon eine böse Zeit voll Misstrauen und Zwistigkeiten, selbst unter Freunden und Verwandten. Aber der Prophet will lieber auf Gott, auf den Herrn schauen und auf sein Heil warten. Also so sieht es aus im Volk Gottes zur Zeit oder bevor der Messias kommt. Micha 7,6 spricht also über den Zustand der Menschheit vor dem Kommen des Messias. Also das ist jetzt wichtig zum Verständnis. Nicht Jesus bringt die Zwistigkeiten, sondern er weiß, dass sie kommen werden. Verstehst du das, Peter?
Ja, das bedeutet also nicht, dass Jesus die Uneinigkeit und Feindschaft bringen will, sondern dass er sie beenden will. Eigentlich ist es ja so ein bisschen auch eine Beschreibung unserer heutigen Zeit, oder nicht?
Du sagst es. Also Jesus will nicht das Schwert, sondern er sagt eben, es muss alles so kommen. Und umso ernster ruft er seine Schüler, also seine Jünger, zu einer echten und auch radikalen Nachfolge auf. Er macht das drastisch klar am Beispiel der Liebe zu den eigenen Eltern. Wie ist es für uns, Vater und Mutter ehren? Nö. Also wir sind ja auch geprägt durch die Gebote Gottes. Vater und Mutter ehren ist eigentlich eine selbstverständliche christliche
Pflichtübung, sage ich mal. Für die Juden war das noch viel mehr. Also Vater und Mutter ehren, das war eigentlich die höchste Pflicht. Darüber ging nur eins. Die Liebe zu Gott, die steht höher. Die ist quasi das Maß aller Dinge. Und deswegen gebraucht Jesus ein Bild, das für seine Jünger gar nicht krasser sein könnte. Und er sagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir folgt, der ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Harte Worte, da gebe ich dir recht. Was hat es mit diesem Kreuz auf sich? Ein von den Römern zum Tod verurteilter Schwerverbrecher, der bekam einen Balken auf seine Schulter gelegt, den musste er zu seiner Hinrichtungsstätte tragen. Mitten durch die Menschenmenge, die ihn beschimpft hat, bespuckt hat. Und dort ist er dann mit diesen Querbalken an einen Pfahl gebunden worden und wie auf einem Kreuz aufgehängt, bis er qualvoll daran verstorben ist. Das ist das grausamste Bild der Strafe in der damaligen Zeit, was sich auch ein Jude vorstellen konnte. Die Juden haben gesteinigt und andere Tötungsarten gehabt, aber dieses römische Kreuzigen war für den Juden unvorstellbar entehrend. Das grausamste Bild. Und dieses Bild gebraucht Jesus gegenüber seinen Jüngern, um so krass zu verdeutlichen, wie Nachfolge sein kann. Wer von ihnen hätte damals, als Jesus sie gerufen hat, gedacht, dass er selber, der Meister, später selbst wie ein schlimmer Verbrecher an so ein Kreuz genagelt wird? Jesus wusste das und deswegen konnte er auch davon reden. Er wusste, wie hoch der Preis sein kann. Deswegen sagt er das seinen Jüngern. Aber er bleibt nicht dabei stehen, sondern er lenkt ihren Blick dann über das Leid hinaus. Wer um Jesu Willen sein Leben verliert, sagt er, der wird das wahre Leben finden. Und das ist doch eine echte Perspektive über Leiden und Sterben hinaus, durch die Auferstehung zum ewigen Leben. Das ist sozusagen der Blick in den Himmel, den Jesus hier seinen Jüngern gibt.
Ja, und ich glaube einfach mal, Jesus macht uns eben relativ kompromisslos klar, was Nachfolge heißt und dass Nachfolge seinen Preis hat. Es lässt sich eben nicht mal so locker nebenbei und so im Nebensatz sagen, ja, ich folge dir halt nach. Ne? So. Es geht um ein klares Bekenntnis, also eine ganz klare Aussage, ich folge dir nach. Und das hat halt Konsequenzen. Und Konsequenzen, die kann man tatsächlich auch sehen, wenn man sich mal anschaut, nicht hier in Deutschland. Wir leben hier in einer Wohlgesellschaft. Wir müssen unseren Glauben nicht verstecken. Wir können offen darüber reden. Ich sage auch immer, ich bin bekennender Christ. Aber in anderen Ländern ist das ganz anders. Open Doors veröffentlicht ja immer den Verfolgungsindex. Da können wir uns anschauen, wie andere Länder. Nordirak ist ganz schlimm. Da ist es schon hochgradig strafbar, nur eine Bibel zu besitzen. Geschweige denn über seinen Glauben, über Jesus zu reden. Und da kostet tatsächlich Nachfolge alles. Im schlimmsten Falle auch das Leben. Und diese Christen, die wissen dann tatsächlich, was es heißt, täglich das Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus nachzufolgen. Und ich denke, das genau meinte Jesus mit dem, was er sagte. Ich möchte aber auch nochmal ein Bild benutzen, um selber nochmal zu gucken, wo ist es denn in unserer Zeit heute, was das bedeutet, den Preis zu zahlen und auch um die Kosten zu überschlagen. Ich mache das jetzt mal mit einem Beispiel aus meiner eigenen täglichen Welt, nämlich mit einem Hausbau.
Immobilie?
Ja, ja. Was denn sonst, Stefan? Eine junge Familie hat sich überlegt, ach, wir könnten uns doch jetzt eigentlich mal ein Haus bauen. So, da fangen sie an, nehmen einen Kredit auf, kaufen ein Grundstück. Die Grundstückssuche ist nicht einfach. Ja, so. Dann muss man sich auch einigen, die Lage muss ja beiden gefallen. Da geht's schon los. Ja, und dann müssen sie eben gucken, was kostet das Haus, sie überschlagen die Kosten, sie suchen sich die Handwerker. Alles in der heutigen Zeit nicht ganz einfach und auch sehr teuer. Und dann fangen sie an, überlegen, was könnten wir denn in Eigenleistung machen. Und es kostet eben viel Mut und viel Kraft und Durchhaltevermögen, weil so ein Hausbau dauert auch heute, zu der Zeit waren es ja 3 Jahre, heute dauert es noch 1 Jahr. Und dann ist der Preis eben hoch. Aber die Menschen sehen das Ziel, ihr eigenes Haus, ihr eigenes Wohlbefinden. Und trotzdem ist mit dieser Geschichte ein nicht unerhebliches Risiko verbunden, sich erstens mal über seine persönlichen Verhältnisse zu verschulden und krank zu werden. Ich habe das immer wieder mal erlebt. Oder aber auch, das kommt auch vor, ich verkaufe gerade ein solches Objekt, dass man sich über dem Hausbau tatsächlich verliert. Dass Ehen auseinandergehen, weil man sich in bestimmten Stellen schlicht und ergreifend nicht einigen kann oder sich uneinig ist. Aber was hilft? Zum Schluss hilft es den Menschen, immer wieder auf das Ziel zu gucken. Wir wollen in einem Haus bauen. Und so ist es letztendlich auch mit der Nachfolge. Mir hilft es immer wieder, auf das Ziel zu schauen. Das ist hier wohl der wichtigste Gedanke, den ich aus diesem Text mitnehme. Und das Thema heißt ja, ich folge dir, Risiken und Nebenwirkungen. Und das sind starke Bilder. An sich geht es darum, dass Jesus uns in seine Nachfolge ruft. Wir folgen ihm nicht aus uns selbst heraus. Er ruft uns und wir antworten. Er wirkt an uns und er verändert uns. Er nimmt uns mit auf seinen Weg, so wie es damals die ersten Jünger getan haben. Mich hat diese Filmszene extrem berührt. Ich gebe zu, das ist eine meiner Lieblingsstellen mit Petrus und den vielen Fischen. Und ich stelle mir da immer vor, wie ich da selber reagiert hätte. Deswegen sind mir fast die Tränen gekommen vorhin. Und lass uns aber trotzdem nochmal darüber nachdenken, was wir im Anspiel auch heute gehört haben.
Ja, und der erste Punkt, der mir da wichtig war, ist eben mein Weg. Jesus nachzufolgen, das haben wir jetzt gehört, bedeutet, eine Entscheidung zu treffen. Als ich vor 33 Jahren seine Einladung zum ersten Mal ganz bewusst in meinem Leben gehört habe, da habe ich Ja gesagt. Wirklich Ja, zwei Buchstaben. Und ich habe mich auf den Weg gemacht. Der Meisterskeptiker vorhin im Anspiel hat den Christen gefragt, wie er überhaupt auf die Idee kommt, Jesus zu folgen. Und der Christ hat geantwortet, es sei ihm klar geworden, dass es sein Weg ist. Sein Weg. Darauf kommt es an. Es ist mein Weg mit Jesus, weil ich mich persönlich von ihm angesprochen fühlte oder wusste. Ich habe verstanden, hey, Jesus meint mich. Damals, den Loser, der auf der Suche nach dem Leben war, als junger Kerl. Ich habe das Leben gesucht. Und an diesem Tag, es war der 2. Februar 1992, habe ich mich auf eine Beziehung mit dem lebendigen Gott eingelassen. Ich wusste, dass er mich meint, dass er mich mit meinem Namen gerufen hat. So wie damals die Jünger, wie wir es gesehen haben, jeden Einzelnen. Und damit wird mein Glaube nicht zu einer religiösen Idee, sondern eben zu einer vertrauensvollen Beziehung, die auf Liebe gegründet ist. Jesus liebt mich so sehr, dass er sein Leben für mich gelassen hat. Und deshalb liebe ich ihn. Da heißt es mal so schön im Johannesbrief, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Ist es nicht wunderbar, Peter?
Ja, und dann steht in der gleichen, ganz ähnlich, dann steht auch, Gott ist die Liebe.
Amen. Aber deswegen ist eben, ich folge dir, kein naiver Satz. Es ist eine echte Herzensentscheidung. Und sinnbildlich, nochmal bei deiner Wanderung zu bleiben, ne? Kilimanjaro,
August diesen Jahres.
Siehste?
Ich übe schon.
Deswegen habe ich mir sinnbildlich damals vor 33 Jahren die Bergschuhe angezogen, den Rucksack und bin losgelaufen. Durch Höhen und Tiefen bin ich seitdem gegangen, aber immer mit Jesus an meiner Seite. Mein Weg. Der nächste Punkt im Anspiel war das Thema der persönlichen Freiheit. Peter, was hast du da mitgenommen?
Ja, Freiheit, das ist genauso das. So manchmal, wenn wir es uns einfach machen, können wir dem Skeptiker dort ja relativ schnell folgen. Ist auch eine logische Argumentation. Aber wenn man ehrlich ist, das Thema, du verlierst ja deine Freiheit, das ist eigentlich nur ein Zähbild vom Glauben. Der Skeptiker hat aber genau das hinterfragt. Er meinte, die Entscheidung, Jesus nachzufolgen, da würde ich als Christ meine persönliche Freiheit aufgeben und damit gleich meinen Verstand an den Nagel hängen und naiv sein. Aber dann kommen eben auch die üblichen Vorstellungen, wir Christen wären alle einem festen Regelwerk gefangen, das uns knechtet, die Gebote. Sünde ist ein Drohbegriff, um uns ein schlechtes Gewissen zu machen und uns klein zu halten. Aber mir hat mal sehr stark geholfen, wenn ich den Geboten nicht du sollst hervorschreibe, sondern du wirst. Das gibt den Geboten gleich eine ganz andere Bedeutung. Du wirst Gott ehren. Du wirst Vater und Mutter ehren. Du wirst nicht Ehe brechen, weil du eben anders bist. Und genau das ist es. Das ist der Grund, du wirst eben eine innere Veränderung wahrnehmen und vollziehen, die dich eben nicht gefangen hält, die dich frei macht. Und das ist wie mit einem Vater und seinem Sohn, der Vater würde dem Sohn niemals versuchen, mit Drohungen zu unterdrücken. Das kann ich mir für mich auch gar nicht vorstellen. Max macht auch nicht immer das, was ich will. Ne? So. Und manchmal muss man da ein bisschen, weißt schon, ne? Aber drohen würde ich ihm nicht wirklich. Also ich will das Beste für Max und das ist so, das Vaterherz in mir, das liebt ihn so sehr und das ist mit Gott nicht anders, Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, um uns frei zu machen. Und Paulus hat das mal im Römerbrief sehr gut erklärt. Denn er hat gesagt, bevor wir Jesus kennengelernt haben, da waren wir in unserer Sünde gefangen. Und ich kann das an mir selber auch so ein bisschen, sag ich mal, nachvollziehen, was Paulus dort schreibt. Wir können uns mit diesen humanistischen Prinzipien abmühen, wie wir wollen. Eigentlich haben wir keine Chance, unsere Zwänge und Süchten, Hass und Neid loszuwerden. Das gelingt uns erst, wenn wir wirklich im Herzen berührt werden, wenn Jesus uns berührt hat. Und wenn wir wirklich zu ihm hingehen und sagen, Jesus, ich habe dort ein Problem, hilf mir bitte. Ich habe das selber gehabt. Ich hatte bei mir im Büro einen Mitarbeiter, der großen Schaden angerichtet hat. Ich habe ihn innerlich tief gehasst. Und dann habe ich Jesus gebeten, bitte hilf mir, diesen Hass loszuwerden. Und er hat mein Herz in die Hand genommen und hat gesagt, vergib ihm. Und ich habe gesagt, das kann ich nicht. Und er wieder, vergib ihm. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und das hat bei mir eine innere Veränderung ausgelöst. Und das hat mich so sehr berührt in dieser Zeit, dass ich dort gemerkt habe, die Vergebung ist eigentlich deine eigene Befreiung. Und das ist es, was es ist. Jesus möchte uns frei machen von den Zwängen, von den Dingen, die uns innerlich bewegen. Und er führt uns hinaus, er bringt uns nicht in Abhängigkeit. Wir können jederzeit Ja oder Nein sagen. Er macht uns frei von den Dingen, die uns bedrücken, die uns in dieser Welt eben anders sein lassen, als wir eigentlich sein wollen. Und als Christ kann ich ganz klar sagen, Jesus hilft mir dabei, Beziehungen zu sortieren. Ich kann Menschen mit seinen Augen sehen, mit seiner Geduld und mit seiner Barmherzigkeit. Deswegen fällt es mir heute auch viel leichter, ruhig zu bleiben und anders zu reagieren. Und ich gebe zu, meine Mitarbeiter haben es auch gemerkt. Und Jesus sagt ja auch selber, an euren Früchten werden sie euch erkennen. Das ist auch das, wenn ich hierher komme. An unseren Früchten kann ich erkennen, dass wir Christen sind. Und das sind so die Dinge, wenn wir von Glauben reden und anderen bei Predigten zuhören, dass ich merke, das ist das, was mich berührt. Und das ist das, was mich frei macht im Kopf und im Herzen. Und doch werden wir irgendwann merken, dass wir, oder den Menschen merken, wenn wir nicht wirklich gläubig sind, wenn wir nur antrainierte Sätze benutzen, dann werden sie merken, dass das eben kein echter, tiefer Gottesbeziehung her ist, sondern dass es nur oberflächlich ist und ich glaube einfach mal, dass es mir immer wieder gelingt, Menschen auch zu zeigen, dass ich wirklich in dieser Gottesbeziehung stehe und das, denke ich mal, erweckt auch einen gewissen Eindruck. Und ja, David hat im Psalm 36 mal gesagt, bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. So, und deswegen, Stefan, ich hoffe, ich konnte dir jetzt ein bisschen rüberbringen, wenn es um das Thema Freiheit geht, dass mein Herz so ein bisschen übersprudelt. Jesus hat mich tatsächlich mit auf den Weg genommen und hat mich damit frei von Dingen gemacht, die mich persönlich belastet haben. Und hat mich damit in ein Leben in Freiheit geführt.
Ja, und da mache ich weiter, nämlich das Ziel. Mein Ziel. Ich teile mit dir die Freude, Peter. Jesus wird uns nie enttäuschen, wenn wir uns an ihm festhalten. Ich habe oft das Bild, Jetzt Max ist ja schon ein großer Junge, dein Max, aber wenn so ein kleiner Junge, boah, so wie euer Konrad, ne, wenn der neben dem Papa hergeht, der möchte alleine laufen, der Vater lässt ihn natürlich auch los, aber dann stolpert er über seine Füße oder über irgendeinen Stock. Was macht der Vater? Er hebt ihn wieder auf und lässt ihn weitergehen. Unser Weg im Glauben führt uns nie um die Schwierigkeiten nur außenrum. Wir werden geprüft und manchmal kommen wir eben auch zu Fall. Wieder eine Auseinandersetzung, bei der ich meine Klappe nicht halten konnte, zurückschießen musste. Wieder kreisende Gedanken, in denen ich mich ertappen muss, dass ich mich wieder über meinen Nachbarn erhebe, weil ich mich viel besser fühle, als er das in meinen Augen ist. Und wahrscheinlich habt ihr auch solche kleinen Geschichten in eurem Alltag. Aber eben, und das hast ja du schon auch angedeutet, in all dem erfahre ich, dass der Geist Gottes mich immer wieder und wieder erinnert und zurückholt auf diese gute Spur. Eine innere Gewissensstimme. Ein teurer Rat meiner Frau oder von einem Freund. Ein leiser Wink durch Umstände, auch das hilft manchmal in unserem Leben. Manchmal sind es auch große Winke. Auf seine ganz besondere Art macht mir Jesus immer wieder deutlich, wie er mir beim Aufstehen hilft und mich weiterführt, dass ich mein Leben verändern darf, dass ich mich charakterlich entwickeln darf und eben auch im Glauben wachsen kann. Und in diesem Bewusstsein gehe ich auf mein Ziel zu. Ich weiß, dass mein Leben hier endlich ist und ich es oft nicht in der Hand habe. Und ich finde es immer so absurd, wenn Menschen als einziges Ziel im Leben haben, dass sie 80 oder 90 oder 100 werden. Und wenn sie 100 sind, dann warten sie noch auf den nächsten Urenkel, damit sie noch den 101. erleben. Ich finde es so absurd für uns Christen. Ich lebe ja so lange, wie Gott mich leben lässt. Aber mein Ziel ist doch nicht, meinen Kalender zu füllen oder mein Tagebuch, sondern mein Ziel ist doch der Himmel, Erlösung, Ewigkeit. Und da komme ich nochmal und knüpfe ich nochmal an eurem Anspiel. Diese Beziehung, die ich hier mit Jesus habe, die wird dort noch viel inniger werden, wenn ich einmal bei ihm bin. Und damit sehe ich eben mein Leben auch auf dieses Ziel zulaufen. Irgendwann ist der Berggipfel erreicht und dann kann ich runterschauen ins Tal, zurückschauen, kann die Aussicht genießen. Bin ja gespannt, was du sagst vom Kilimanjaro, wie weit du da siehst, ob du bis Gera schauen kannst.
Eher nicht.
Also ein schönes Bild finde ich, weil ich Berge mag. Und weißt du noch, Peter, was der Christ im Anspiel gesagt hat zum Skeptiker? Ich denke vom Ziel her und das ist doch ein ewiges Leben vereint mit ihm.
Was für ein schöner Schlussgedanke, Stefan. Es kommt der Tag, in dem jeder von uns am Ziel angekommen ist. Und als Kinder Gottes leben wir bereits heute in dieser Wirklichkeit. Wir können dieses Ziel schon gefühlt sehen. Und deshalb können wir auch unser Leben lieben. Wir arbeiten, sind für unsere Familie da, haben Freunde, bringen uns ein und genießen die Schöpfung. Denn wir wissen, dass wir mit Jesus auf dem Weg sind. Nichts in der Welt wäre es wert, diesen Schatz aufzugeben. Und deshalb bete ich jeden Tag aufs Neue: Jesus, ich will dir folgen. Ich will dir dienen und meinen Mitmenschen dienen.
Amen. Amen.